Meine Damen und Herren, ich wollte mich zunächst sehr herzlich bedanken für die Einladung zu diesem Kongress und will Ihnen jetzt einiges über das Weltbild des frühen indischen Buddhismus erzählen. Des Buddhismus der Zeit um unsere Zeitenwende. Dieses Welt- und Menschenbild war grundlegend für die übrige spätere buddhistische Zeit. Und deshalb fange ich von vorne an, ganz am Anfang. Neben dem Hinduismus und dem Jainismus ist der Buddhismus die dritte große Religion, die in Indien ihren Ursprung hat. Während die beiden erstgenannten Religionen praktisch auf das Gebiet Indiens beschränkt blieben, verschwand der Buddhismus zwar vom 12. Jahrhundert an fast vollständig aus Indien selbst, hatte sich aber bis dahin weit über die Grenzen Indiens hinaus ausgebreitet. Aus diesem Grund sind neben den in Nepal überlieferten Sanskrit-Texten des nördlichen Buddhismus und dem in Pali, einer mittelindischen Sprache, abgefassten Kanon der Theravada-Buddhisten Ceylons und Südostasiens nur noch die großen Sammlungen der aus dem Sanskrit übersetzten Werke im chinesischen buddhistischen Kanon und im tibetischen Kanon erhalten. In diesen Sammlungen überlieferte Schriften sind die Hauptquellen für unsere Kenntnis des Weltbild und Menschenbilds des frühen Buddhismus. Im Pali-Kanon, dem Kanon der Theravadin, der allgemein als die Überlieferung angesehen wird, die dem ursprünglichen Buddhismus am nächsten steht, gibt es kein Einzelwerk, in dem die kosmologischen Ideen insgesamt abgehandelt werden. Fragen über die Dauer, die Entstehung und das Vergehen der Welt und ihrer Wesen ließ der Buddha sogar unbeantwortet, da sie für den Heilsweg nicht von Belang seien. Die Kosmologie und Anthropogonie betreffende Themen sind im Pali-Kanon verstreut unter verschiedenen Aspekten behandelt. In einer Lehrrede des Buddha über die Entstehung der Welt, die Entwicklung der Menschheit und der vier Kasten soll die Behauptung der Brahmanen widerlegt werden, dass sie die höchste Kaste seien, weil sie aus dem Munde des Gottes Brahma hervorgegangen seien. Oder es wird die Geschichte der Universalkönige und der allmählichen Verschlechterung der Menschen und ihrer Lebensbedingungen als Beispiel für die Notwendigkeit der richtigen Pflichterfüllung angeführt. In einer Lehrrede erläutert der Buddha die Vergeltung jeder Tat, vor allem die der Bösen in den Höllen. Derartige Belehrungen im Kanon der Theravadin, das heißt einer Schule des südlichen Buddhismus, sind die ältesten Quellen der buddhistischen Kosmologie. In den Schulen des nördlichen Buddhismus, deren Werke überwiegend in Sanskrit abgefasst sind, wurden die frühesten Abhandlungen über die Anordnung und Entwicklung der Welt verfasst. Dies ist die zum Kanon der Savastivadin-Schule gehörende Lehrschrift, die Beschreibung der Welt, Lokaprajnapti. Von ihr sind nur geringe Reste in Sanskrit erhalten, jedoch vollständige Übersetzungen ins Tibetische und Chinesische sowie eine philosophische Zusammenfassung dieses Textes im dritten Kapitel der Schatzkammer der Dogmatik, Abhidharma Kosha, des Vasubandhu, der im 4., 5. Jahrhundert lebte. Als der Buddhismus aus Indien verschwand, wurde diese Überlieferung in Birma und Thailand weitergepflegt. Nach Randy Klötzli lassen sich drei Entwicklungsstufen der buddhistischen Kosmologie Indiens unterscheiden. Erstens das System einer einzigen Welt oder die Eisenring-Kosmologie, Chakravada-Kosmologie. Zweitens das System von nach Tausendern gerechneten Welten, die Sahasra-Kosmologie. Und drittens die Kosmologie, die unendlich viele Welten, Asankhya-Kosmologie, kennt. Diese Kosmologie wurde besonders im großen Fahrzeug, dem Mahayana, entwickelt, wo sie mit der Idee des Buddha-Feldes, Buddha-Kshetra, verbunden ist. Andeutungen dieser Kosmologie sind aber schon im kleinen Fahrzeug im Hinayana zu finden. Spuren der nach Tausendern gerechneten Welten finden sich schon im Pali-Kanon, aber erst bei den Sarvastivadin ist dieses System voll ausgebildet worden. Bei ihnen wird zwischen einer kleinen Tausenderwelt, einer mittleren Zweitausenderwelt und einer Dreitausender großen Tausenderwelt unterschieden. Diese Kosmologie ist meistens mit der Eisenring-Kosmologie, der sogenannten Chakravada-Kosmologie, verbunden. Das heißt, das gesamte Eisenring-Universum ist in der Tausenderwelt tausendmal enthalten, in der Zweitausenderwelt zweitausendmal und so weiter. Die Eisenringwelt selbst hat diese Bezeichnung von dem aus Eisen bestehenden Gebirge Chakravada erhalten, das dieses ganze Universum ringförmig umschließt. Im Folgenden möchte ich mich den Vorstellungen über das Eisenring-Universum nach den Quellen des kleinen Fahrzeugs widmen. Vorausschickend sei noch erwähnt, dass in allen Quellen die Beschreibungen der Kontinente, der verschiedenen Existenzformen, der Weltzeitalter und der Zerstörung und Wiederentwicklung der Welt im Zusammenhang mit dem Heilsweg gesehen und behandelt werden. Das buddhistische Weltbild geht von drei grundsätzlichen Voraussetzungen aus: der Vorstellung von der Vergänglichkeit aller Wesen und des gesamten Universums, der von der Vergeltung aller Taten und der von der zyklischen Zerstörung und Wiederentstehung der Welten. Das Lebewesen selbst ist im unaufhörlichen Kreis der Existenzen ganz allein auf sich gestellt und nur sich selbst verantwortlich. Zeit und Raum sind unendlich. Eine jede der unendlich vielen Welten sowie jedes Lebewesen in ihnen durchläuft eine unendliche Folge von Zyklen des Werdens und Vergehens. Es gibt keinen Schöpfergott. Das Erste, bitte. Im ältesten Buddhismus stellte man sich die Erde als eine runde Scheibe vor, die vom Ozean rings umflossen wird. Zunächst scheint man noch den Himavat, das heißt den Himalaya, als das Mittelstück der Erde betrachtet zu haben. Doch bald trat der mythische Berg Meru, Sumeru oder Sinneru in Pali, an seine Stelle. Nach den vier Weltgegenden teilte man die Erde in vier große Kontinente oder Erdquadranten: Purva-Videha im Osten, Jambudvipa im Süden, Aparagodaniya im Westen und Uttarakuru im Norden ein. Die von dem in vier Weltmeere eingeteilten großen Ozean umgeben waren. Außen ist die Welt vom Eisenringgebirge, dem Chakravada, umschlossen. Diese Vorstellung von der Welt, von der nur noch wenige Spuren in den Texten zu finden sind, ist noch vorbuddhistisch und wurde von den Buddhisten unverändert übernommen. Das Zweite, bitte. Im Allgemeinen finden wir folgende Vorstellung vom Universum der Eisenringwelt. Das heißt, einem einzigen kreisförmigen Weltsystem, das von einem ringförmigen Berg aus Eisen, dem Chakravada-Gebirge, umgeben ist. Die goldene Erdscheibe dieser Welt liegt auf dem Wasserkreis, der wiederum auf dem leeren Raum ruht. Die Formung dieser goldenen Erdscheibe aus dem Wasserkreis wird in der Schatzkammer der Dogmatik des Vasubandhu folgendermaßen beschrieben. Zitat: Danach wird das Wasser, das von den durch die Macht der Tatvergeltung, Karma, erregten Winden herumgewirbelt wird, an der Oberfläche zu Gold, in der Art des Entstehens einer Haut auf gekochter Milch. Zitat Ende. Im Zentrum dieses Universums erhebt sich aus dem Meer auf der goldenen Erdscheibe der mythische Berg Sumeru oder Meru, der König der Berge. Er ist 80.000 Yojana hoch und ebenso tief und quadratisch. Seine Seiten von jeweils 20.000 Yojana bestehen von Norden nach Westen aus Gold, Silber, Beryl und Kristall. Da die Südseite des Meru aus Beryl einer Aquamarinart ist, kann man den Berg von Jambudvipa, dem Kontinent des Südens, aus nicht sehen, weil die Himmelsfarbe der Farbe des Meru gleicht. Auf halber Höhe des Meru umkreisen Sonne und Mond den Berg. Sie sehen Sonne und Mond hier im Meer eingezeichnet. Der Berg Meru hat vier Gipfel, die ebenfalls aus den oben erwähnten Edelsteinen bestehen und von verschiedenen Halbgöttern bewohnt werden. Von unten nach oben ragen aus dem Berg vier um den Berg führende Terrassen heraus. Auf diesen wohnen vier Klassen von Göttern. Auf dem Gipfel des Meru in der Stadt Sudarshana wohnen die 33 Götter. Chakra, der König der Götter, residiert in seinem Palast Vaijayanta im Zentrum der Stadt. Diese Stadt, die ganz aus Gold besteht und mit Edelsteinen verschiedener Farben besetzt ist, ist umgeben von vier Parks, Vergnügungsgärten der Götter. Im Nordosten der Stadt wächst der Magnolienbaum Parijataka. Das ist der Baum mit den Blüten oben. Ach, hier. Dieser Baum ist der Parijataka-Baum. In der anderen Richtung der Stadt befindet sich die Versammlungshalle Sudharma. In dieser versammeln sich die Götter, um die von den Lebewesen begangenen schlechten und guten Taten zu prüfen. In den Texten wird die Stadt Sudarshana als ein Paradies beschrieben, in dem die Götter ein Leben voller Genüsse führen. Jedoch wie lange auch das Leben der Götter sein mag, wie groß ihr Glück und ihre Macht, kein Gott kann ewig leben, noch perfekt glücklich sein, noch allmächtig, noch allwissend. Letztere Eigenschaft ist nur einem Buddha vorbehalten. Die tibetische Übersetzung der Lehrschrift Lokaprajnapti sowie das Abhidharma Kosha Bhashya schildern die Lebensdauer der Götter, ihre besonderen Arten, Nachwuchs zu zeugen, die verschiedenen Weisen ihrer Geburt, ihrer Ernährung und so weiter ganz ausführlich. In diesem Zusammenhang wird auch behandelt, durch welche Art der Meditation man die Wiedergeburt in bestimmten Götterklassen erreichen kann. Der Berg Meru, die Weltachse, ist von sieben Ringgebirgen aus Gold umgeben. Hier sind die sieben Ringgebirge aus Gold. Sie sind durch furchenartige Meere voneinander getrennt. Das Wasser dieser Furchenmeere ist mit 8 besonderen Eigenschaften ausgestattet. Es ist kühl, süß, leicht, weich, rein, frei von üblem Geruch, schadet der Kehle des Trinkenden nicht. Das getrunkene Wasser quält den Magen nicht. Zitat Ende. Die Breite dieser Furchenmeere sowie die Höhe der Berge verringert sich jeweils um die Hälfte bis hin zum 7. goldenen Ringgebirge, dem Nimindara. Diese Furchenmeere heißen kleine Ozeane, während das Meer zwischen dem Nimindara und dem Eisenring Chakravala das breiteste ist und deshalb großer Ozean genannt wird. In diesem großen Ozean befinden sich in den vier Himmelsrichtungen vier Kontinente. Der Kontinent des Südens ist Jambudvipa. Er ist trapezförmig oder hat nach den Texten die Form eines Wagens. Godania, der Kontinent des Westens, ist rund, Kuru, der des Nordens, quadratisch und Videha, der des Ostens, halbmondförmig. Alle diese Kontinente sind von Menschen bewohnt, deren Gesichter, die ihrem Kontinent entsprechende Form haben. Zum Beispiel sind die Gesichter der Menschen des wagenförmigen Jambudvipa auch wagenförmig. Jeder Kontinent hat 2 Nebenkontinente, die ebenfalls die ihrem Hauptkontinent entsprechende Form haben. Jambudvipa, der Kontinent des Südens, und Uttarakuru des Nordens werden in den Texten ganz detailliert beschrieben. Uttarakuru wird als Schlaraffenland dargestellt. Es gibt dort zum Beispiel Reis, der von selbst wächst und in von selbst entstandenen Töpfen gekocht wird. Die Bäume bringen neben Blüten und Früchten Parfums, Kleider, Schmuck und edle Stoffe hervor. Im Übrigen entsprechen die Beschreibungen dieses Kontinents genau der des Reiches der 33 Götter und sind dadurch reich an Klischees. Außerdem wird Uttarakuru, der Kontinent des Nordens, als Gegensatz zu Jambudvipa, dem Kontinent des Südens, beschrieben. Es fehlen dort zum Beispiel alle Fehler, die es in Jambudvipa, dem Kontinent, in dem wir leben, gibt. Die dort lebenden Menschen in Uttarakuru, lebenden Menschen, haben die 10 heilvollen Taten ausgeführt und strengen sich natürlicherweise an, die 10 heilvollen Taten auszuführen. Jambudvipa dagegen ist der Kontinent, der Indien entspricht. Er wird deshalb realistischer dargestellt. Im Norden erhebt sich das Himavat-Gebirge, nördlich davon der Gandhamadana. Zwischen den beiden Gebirgen liegt der See Anavatapta, aus dem die 4 großen Flüsse Nordindiens, die Ganga, der Sindhu, Indus, Vakshu, Oxus und Sita, Tarim, entspringen. Neben durchaus realistischen Darstellungen finden sich aber auch in dieser Beschreibung von Jambudvipa viele mythische Elemente. Zum Beispiel befinden sich im Süden des Gandhamadana ein großer Baum, Saalbaum, der Supratishtita, wohl aufgerichtet, sicher stehend heißt. Dieser Baum ist von 7 Baumkreisen umgeben, deren Blätter, Zweige und Stämme aus 4 Juwelenarten bestehen. Zwischen diesen Baumkreisen zieht der Elefant Supratishtita umher. Er ist weiß und hat 6 Stoßzähne. Als Gefolge hat er 8000 weiße, rote, blaue und schwarze Elefanten. Im Vergleich zu den Beschreibungen von Jambudvipa und Uttarakuru enthalten die von Aparagodaniya, dem Kontinent des Westens, und Purvavideha, dem Kontinent des Ostens, nur sehr wenige Angaben. Unter dem Kontinent Jambudvipa befinden sich die 8 heißen Höllen mit jeweils 16 Nebenhöllen und die 8 kalten Höllen. Avicii ist die größte der Höllen. Die Lebewesen werden in diesen Höllen wiedergeboren, entsprechend den von ihnen begangenen schlechten Taten. Zum Beispiel werden in Avicii diejenigen Wesen wiedergeboren, die Vater, Mutter oder einen buddhistischen Heiligen getötet haben, vom Buddha schlecht denken oder jemandes Blut vergießen und so weiter. Die furchtbaren Qualen der in diesen Höllen wiedergeborenen Wesen werden in den kosmologischen Werken ausführlich beschrieben. Vertikal ist diese Welt in 3 Sphären unterteilt. Deshalb wird sie auch Dreiwelt genannt. Die Vorstellung von der Dreiwelt ist urindisch, wie wir schon gehört haben, wurde die Welt bei den Hindus und in den alten Vorstellungen in Äther, Zwischenraum und Erde unterteilt. Die Vorstellung von den Buddhisten wurde aber folgendermaßen umgeformt. Die unterste Sphäre ist der Kama Dhatu, die Sinnenwelt oder die Welt des Verlangens. Die Höllen, die Tiere, Hungergeister, Menschen und 6 Götterklassen gehören zu dieser Welt. Die Sinnenwelt reicht bis hierhin. Dies ist die Welt der Sinne. Darüber kommt die Welt der Formlosigkeit. Darüber liegt der Rupa Dhatu, die Welt der feinen Materie oder die Formenwelt. Diese Welt ist von 17 dem Gotte Brahma zugeordneten Götterklassen bewohnt. Ihre Wesen sind nicht mehr grob materiell zu erfassen. Durch das Üben der 4 Versenkungsstufen Dhyana erlangt man die Wiedergeburt in diesem Bereich. Darüber liegt der Arupya Dhatu, die Welt der Materielosigkeit oder die Welt der Formlosigkeit, die auf diesem Bild gar nicht zu sehen ist. Hier haben wir noch einmal einen Aufriss, also ein Blick von oben auf diese Welt. Auf dem oberen Bild sehen Sie den Meru im Mittelpunkt, darum die 7 goldenen Ringgebirge und ganz außen das Chakravala-Gebirge, der Eisenring. Der Seitenriss zeigt auch den Meru hier in der Mitte. Und hier verläuft die Grenze des Wassers. Der Meru nimmt an Breite nach unten ab, wie ist keilförmig hier. Das sind die sieben Ringgebirge, die sich jeweils um die Hälfte verkleinern. Und ganz außen ist dann das Shakavala-Gebirge. Die nächste Folie, bitte. Hier ist nochmal die Abbildung der Welt im, also von oben nach unten. Hier haben Sie auch die oberste, die Materielosigkeit, nicht mehr dargestellt. Das nächste, bitte. Dies ist ein späteres Modell, das stammt aus dem Buch von Braun über das Mandala. Da kommt noch die Feuerscheibe dann dazu, dazwischen, die eigentlich in den uralten Texten, irgendwie schaffe ich das nicht, hier, die Feuerscheibe, die Luftscheibe und Ätherraum. Und hier haben wir die Wasserscheibe, die Erdscheibe. Darauf sehen Sie, hier wohnen die Schlangengötter, die Halbgötter, und hier sind die verschiedenen Kontinente eingezeichnet. Darüber, dies ist die Weltachse mit dem Meru, und hier sind die Sternen- und Mondbahnen eingezeichnet. Deshalb habe ich dieses Modell ausgewählt. Nach oben sind hier bis hierhin reichen die Götter der Sinnenwelt. Darüber sind in diesem Fall nur 16 Klassen von Göttern der Brahma-Welt, die der Form, also im Bereich der Form noch leben, und darüber sind die vier Bereiche der Formlosigkeit oder der feinen Materielosigkeit. Im nächsten Bild noch. Hier finden wir eine, also genau wie im hinduistischen Bereich wurde diese Vorstellung vor allem im Tempelbau und im buddhistischen eben dann im Bereich der Bauten der Stupas, also ein Stupa ist ursprünglich ein Reliquienbau des Buddha, für den Buddha oder buddhistische Heilige, und er wurde dann aber langsam zu einem richtigen Tempelbau und wurde eine Darstellung, eine Mandala-Darstellung des der Welt überhaupt. Und hier haben wir also unten die, hier ist eine Plattform wie im hinduistischen Tempel, der also die in diesem Fall die goldene Erdscheibe darstellt. Darauf folgt die Welt der Sinne in diesen Stufen. Und dort sind an den Seiten, an diesen jeweils, sind Abbildungen aus den verschiedenen Bereichen. Also zum Beispiel in der untersten Stufe haben wir Darstellungen aus den Höllen, aus dem Höllendasein, und dann Darstellungen aus dem Dasein der Schlangengötter und Menschen weiter, und die Menschenleben wird ein großer Teil, sind Darstellungen aus den früheren Geburten des Buddha, also aus den Vorexistenzen des Buddhas. Bis hierhin geht die Welt der Sinne. Von hier an beginnt die Welt der Form oder der feinen Materie. In diesen Stufen, das sind hier nur drei Stufen, da sind in all diesen kleinen Punkten sind Buddha-Figuren angebracht. Das sind in Meditationshaltung. Das sind die Stufen, die man nur durch also bestimmte Versenkungen erlangt, also in die man nur auf diese Weise hineingelangt. Im Mittelpunkt, also die Spitze des Meru ist, dort ist dann also die Reliquie des Buddha die Welt der Materielosigkeit oder der Formlosigkeit, die damit dargestellt wird. Jetzt nochmal bitte das nächste. Hier finden Sie diese ganze Darstellung nochmal schematisch, die ganzen Götterklassen aufgezählt. Und oben habe ich, also ist die erste, ist die Hölle, sind die Höllen, die unterste Form der Lebewesen, dann die Tiere, dann kommen die Hungergeister und viertens die Menschen. Darüber folgen die sechs Götterklassen, die eben noch der Sinnenwelt angehören. Und dann kommen die Versenkungsstufen und die Klassen von Göttern, die sind jeweils zugeordnet, die also mit der ersten Versenkungsstufe erreicht werden, mit der zweiten, dritten und vierten. Dies ist die Welt der feinen Materie oder der Form und in die vier untersten Stufen, hier, das sind die höchsten natürlich, die Welt der Materielosigkeit, das ist die Unendlichkeit des Raumes, die erreicht wird, die Unendlichkeit des Bewusstseins und die des Nichts sowie die der weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Das sind die höchsten Welten überhaupt. Also die unterste Sphäre ist der Kama-Dhatu, die Sinnenwelt oder die Welt des Verlangens. Die Höllentiere, Hungergeister, Menschen und sechs Götterklassen gehören zu dieser Welt. Darüber liegt der Rupa-Dhatu, die Welt der feinen Materie oder die Formenwelt. Diese Welt ist von 17 dem Gotte Brahma zugeordneten Götterklassen bewohnt. Ihre Wesen sind nicht mehr grob materiell zu erfassen. Durch das Üben der vier Versenkungsstufen erlangt man die Wiedergeburt in diesem Bereich. Darüber liegt der Arupya-Dhatu, die Welt der Materielosigkeit oder die Welt der Formlosigkeit. In ihr leben alle Wesen, die durch die vier Erlangungen oder Sammlungen im Bereich der Unendlichkeit des Raumes, der Unendlichkeit des Bewusstseins, des Nichts und der weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung wiedergeboren wurden. Diese Bezeichnungen sind nach den verschiedenen Stufen des buddhistischen Meditationsweges und Heilsweges zur endgültigen Erlösung aus dem Geburtenkreislauf Nirvana benannt. Die Wesen in diesen Sphären sind reine Geistwesen, die kurz nach dem Erreichen des Nirvana gestorben sind und nun in einem Zustand reiner Meditation leben, durch den sie endgültig zur Erlösung aus dem Geburtenkreislauf gelangen. Diese Vorstellung vom Aufbau der Welt, die als Gefäßwelt Bhajanaloka bezeichnet wird, findet man in allen kosmologischen Texten des frühen Buddhismus. Das nächste Bild, bitte. Hier, das ist auch ein Bild aus Brauen und zwar zeigt es auf der linken Seite die Gefäßwelt, Bhajanaloka. Das ist die Welt, wie ich sie soeben beschrieben habe. Auf der rechten Welt ist die Welt der Lebewesen, auf die ich jetzt weiter eingehen werde. Die Welt der Lebewesen, Sattvaloka, die in der Gefäßwelt leben, ist in fünf Existenzformen unterteilt oder sechs, in denen die Wesen Wiedergeburt erlangen können. In die Höllenwesen, Tierwelt, Hungergeister, Menschen und Götter. Die ersten drei Existenzformen werden als schlechte Existenzformen bezeichnet, da sie überwiegend aus Leiden bestehen, die übrigen zwei als gute Existenzformen. Bitte das nächste noch, da ist es best deutlicher. Sie sehen hier, also ganz unten ist die Hölle, das ist die Welt, eine schlechte Existenzform. Hier haben wir die Hungergeister, die haben also große Bäuche und einen ganz kleinen Mund und werden nie satt. Und hier haben wir die Welt der Tiere. Das sind die drei schlechten Existenzen. Die übrigen zwei werden als gute Existenzform bezeichnet. Hier haben wir die Welt der Götter. Hier. Dies ist die Welt der Götter. Und zwar hier sind die Asuras, die zuweilen als auch noch als dritte, also als sechste Existenzform angeführt werden. Das sind eine Art Gegengötter, die leben also in einem Land, das eigentlich spiegelbildlich zu dem der Götter ist, die in reinem Glück leben. Und die Asuras, die sind ganz kriegerisch. Hier sehen wir mit Bogen und Pfeil sind sie unterwegs, um die Götter, die oben hier im Baum sitzen, also anzugreifen. Und hier die sechste gute Existenzform und oder dritte gute und sechste Existenzform ist die Welt der Menschen. Die Existenzform der Menschen, die ist also deshalb eine gute Existenzform, da sich bei ihnen das Glück und das Unglück die Waage halten, bei den Göttern aber das Glück überwiegt. Innerhalb dieser Existenzformen werden die Wesen in einem unaufhörlichen Geburtenkreislauf, des Samsara, wiedergeboren. Heißt es in einer Lehrrede, Zitat, unbekannten Anfangs, ihr Mönche, ist dieser Umlauf der Geburten. Nicht kennt man einen ersten Beginn bei den Wesen, die in dem Hemmnis des Nichtwissens, in der Fessel des Durstes gefangen, von Geburt zu Geburt umherwandern und umherlaufen. Zitat Ende. Durch drei Wurzeln des Unheilsamen werden die Wesen in diesem Geburtenkreislauf festgehalten, durch Gier, Hass und Verblendung. Gier, Symbol für Gier ist der Hahn, für Hass ist die Schlange und für Verblendung das Schwein. Und die sind also im Mittelpunkt dieses Rades der Existenzen. Die Zerstörung dieser Wurzeln des Unheilsamen, das Ende der schmerzvollen Wiedergeburten, das Ende aller Leiden ist die Erlösung aus dem Geburtenkreislauf, das Nirvana. Die Wiedergeburt als Mensch ist insofern eine besonders gute Existenzform, als der Mensch, in dessen Existenz Glück und Leiden ausgewogen sind, das einzige Wesen ist, das die Erlösungsbedürftigkeit erkennt und damit fähig ist, den Weg zur Erlösung zu beschreiten, die Erleuchtung zu erlangen und zum Buddha zu werden. Die Götter, die für die Dauer ihrer je nach Tatvergeltung befristeten Existenz in vollkommener Glückseligkeit leben, werden sich dagegen des Leidens im Geburtenkreislauf nicht bewusst. Im Vergleich zu den kosmografischen Teilen nehmen die Textpassagen, die die zyklische Kosmologie, das heißt die kosmische Dynamik enthalten, im Laufe der Überlieferungsgeschichte immer mehr Raum ein. Ausgehend von der Vorstellung der Vergänglichkeit aller Wesen und des gesamten Universums, von der Idee der Vergeltung aller Taten in den verschiedenen Existenzformen und der unaufhörlichen Folge der zyklischen Zerstörung und Wiederentstehung der Welten, malen die Autoren der kosmologischen Abhandlungen die verschiedenen Perioden der Welten und der verschiedenen Existenzformen unter dem Aspekt der Ursache und Wirkung der guten und schlechten Taten in allen Einzelheiten aus, mit dem Ziel, den Weg zur Erlösung aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten aufzuzeigen. Die zyklische Darstellung der Welt sieht folgendermaßen aus. Jedes große Weltzeitalter umfasst vier Weltzeitalter von unberechenbarer Dauer. Während eines Weltzeitalters bleibt die Welt einer Art Chaos, in dem nur noch die Welt der Materiellosigkeit bestehen bleibt. Während des zweiten Weltzeitalters entwickelt sich die Welt allmählich von oben nach unten. Während des dritten Weltzeitalters bleibt die Welt in ihrem voll entwickelten Zustand bestehen. Während des vierten Weltzeitalters entwickelt sich die Welt in umgekehrtem Sinn, also von unten nach oben, langsam wieder zurück. Am Ende der Periode des Bestandes wird die Welt durch Feuer, durch Wasser und durch Wind zerstört. Diese Weltzeitalter der Rückentwicklung dauert von dem Moment, an dem die Lebewesen nicht mehr in den Höllen wiedergeboren werden, bis zu dem Moment, an dem die Gefäßwelt leer ist oder bis zu dem Moment, an dem die Gefäßwelt ganz zerstört ist. Die Rückentwicklung ist also von zweierlei Art, das Verschwinden der Existenzformen, das heißt der Lebewesen und das Verschwinden der Gefäßwelt, das heißt der Welt, in der die Lebewesen wohnen. Nach dieser Periode der Rückentwicklung beginnt dieser Zyklus von Neuem. Jedes Weltzeitalter umfasst 20 Unterkalpas oder kleine Weltzeitalter. Zum Beispiel entwickelt sich während des Weltzeitalters der Entwicklung der Welt die gesamte Welt während des ersten Unterkalpas und verbleibt während der übrigen 19 in diesem Zustand. In den kosmologischen Texten werden das Weltzeitalter der Rückentwicklung durch Feuer, Wasser und Wind sowie die drei Unterkalpas der Zerstörung durch Waffe, Hungersnot und Krankheit besonders ausführlich behandelt. Die Unterkalpas der Zerstörung bestehen nur aus dem Verschwinden der Existenzformen und sie enden jeweils mit der Wiedergeburt der Wesen in den 5 beziehungsweise 6 Existenzformen. Diese Beschreibungen sind besonders reich an Klischees. Hierzu möchte ich ein kurzes Beispiel aus einem Sanskrit-Fragment aus Gilgit anführen. Zitat: Zu der Zeit, wenn das Unterkalpa der Krankheit bevorsteht und zur Entstehung kommt, erreichen die Menschen eine Lebenszeit von 10 Jahren. Wer von den Menschen, die eine Lebenszeit von 10 Jahren haben, lange lebt, der erreicht 10 Jahre und so weiter. Die Menschen, die eine Lebenszeit von 10 Jahren haben, verhalten sich nicht dem Dharma, das heißt sowohl der buddhistischen Lehre als auch dem Gesetz entsprechend, und verhalten sich falsch. Da diese sich nicht dem Dharma entsprechend verhalten und sich falsch verhalten, sind die Dämonen überaus erzürnt und lassen auf diese Menschen Krankheiten, Plagen, Qualen und Epidemien los, sodass dann viele Menschen an Krankheit sterben. Jeder, der zu dieser Zeit stirbt, wird nach der Trennung vom Körper in der Hölle wiedergeboren. Auch dieses Unterkalpa der Krankheit dauert nur 7 Monate und 7 Tage. Nach 7 Monaten und 7 Tagen ist es als beendet zu bezeichnen. Danach denken die Menschen, weil wir uns nicht dem Dharma entsprechend verhalten und uns falsch verhalten, deshalb sind wir ins Unglück geraten. Die Menschen geben das Töten, Diebstahl, Unkeuschheit, Lüge und so weiter der Reihe nach auf und erreichen deshalb eine Lebenszeit von 20 Jahren und so weiter bis 80.000 Jahre. Das Klischee geht dann weiter. Dieser Jambudvipa der Menschen, die eine Lebenszeit von 80.000 Jahren haben, ist reich, ausgedehnt, wohnlich, wohlhabend und angefüllt von viel Volk und Menschen und so weiter. Dörfer, Marktflecken, Gebiete und Königsresidenzen sind dicht beieinander. Das Mädchen ist im Alter von 500 Jahren heiratsfähig, wie es heute mit 15 oder 16 Jahren heiratsfähig ist. Es gibt nur 3 Krankheiten, das Verlangen, das Nichtessen und das Alter. Das Getreide ist groß, überaus groß, so wie Indraveni, gut geraten, überaus gut geraten. Außerdem werden von einer Ähre 4 Scheffel Getreide geerntet. Zitat Ende. In dieser Art werden also die Zeitalter der Rückentwicklung und so weiter beschrieben. Und ich wollte noch ein kurzes Zitat aus dem Zeitalter der Rückentwicklung bringen. Nach dem Zeitalter der Rückentwicklung durch Feuer sind die 20 Unterkalpa der Rückentwicklung der Welt abgeschlossen. Es folgen 20 Unterkalpa, während denen die Welt rückentwickelt bleibt. Danach wird das Zeitalter der Entwicklung der Welt beschrieben. Auf dieses folgt dann die Entwicklung der Menschen. Alle kosmologischen Lehrtexte enthalten im Anschluss an die Darstellung der verschiedenen Weltzeitalter einen Bericht über die Anthropogonie. Ich zitiere hier nach der tibetischen Übersetzung der Lehrschrift vom Aufbau der Welt, dem Lokaprajnapti Shastra. Zitat: Danach scheiden andere Lebewesen, nachdem sie ihre Lebenszeit, ihre Tatvergeltung und ihre verdienstvollen Taten erschöpft haben, aus der Vasvara-Göttergruppe hin und werden in dieser Welt wiedergeboren. Diese haben hier eine schöne Gestalt, sind aus reinem Geist, frei von Mängeln, mit vollkommenen Sinnesorganen, mit allen Haupt- und Nebengliedern versehen, schön von lieblicher Farbe, haben Freude als Nahrung, Freude als Speise, sind von selbst strahlend, sich in der Luft fortbewegend, haben eine lange Lebenszeit und bestehen für lange Zeit. Zitat Ende. Es folgt ein Bericht über die Entstehung der Erde, der dem oben schon zitierten Text entspricht. Nach langer Zeit bildet sich dann auf der Erdoberfläche eine Art Haut, die Erdessenz. Diese kosten die Lebewesen mit dem Finger. Je mehr sie kosten, desto gieriger werden sie. Je gieriger sie werden, desto mehr essen sie davon. Deshalb werden ihre Körper hart und schwer, ihr strahlender Farbenglanz verschwindet und die Welt wird dunkel. Deshalb entstehen Sonne, Mond, Sterne, Tag und Nacht und die übrigen Zeiteinteilungen. Das von selbst wachsende Getreide verschwindet und muss nun von den Menschen mühsam kultiviert werden. Damit beginnen die 10 heilswidrigen Handlungen der Menschen und ihre stufenweise Dekadenz. Denn unter den Menschen entstehen Neid, Diebstahl, Hass und Totschlag. Schließlich wählen sie einen Herrscher, der das Volk beschützt, die Guten belohnen und die Schlechten bestrafen soll. Dieser erste von vielen gewählte Herrscher wird Mahasamatha, von vielen gewählt genannt. Es folgt dann die Schilderung der Entstehung der 4 Stände, der Krieger, der Brahmanen, der Handelsleute und der Arbeiter. Diese Anthropogonie wird fortgesetzt mit einer Liste von Herrschernamen bis zum Buddha, dessen Sohn Rahula der letzte Herrscher aus der Linie des Mahasamatha ist. In späterer Zeit wurde diesen Herrscherlisten noch Königslisten bis in historische Zeit hinzugefügt. Aus den zitierten Textstellen und aus dem Verlauf der zyklischen Zerstörung und Wiederentstehung wird die Wichtigkeit der Tatvergeltung des Karma für die Form der Wiedergeburt und für die gesamte kosmische Dynamik leicht ersichtlich. Was kann der Mensch tun, um aus diesem Kreislauf erlöst zu werden? Schon in seiner ersten Lehrrede in Benares hat der Buddha die 4 heiligen Wahrheiten dargelegt. Die Wahrheiten, erstens, dass alles Leiden ist, zweitens, der Ursprung alles Leidens, das Begehren ist, drittens, dass es ein Ende des Leidens gibt, das Nirvana, und viertens, dass es einen Weg zur Aufhebung des Leidens gibt. Die erste heilige Wahrheit, alles ist Leiden, bedeutet nicht, dass alle Erfahrungen, die wir machen, nur leidvoll sind. Diese können glücklich, leidvoll oder neutral sein. Dennoch sind alle Empfindungen als leidvoll anzusehen, da alle Gegebenheiten der Erscheinungswelt vergänglich und im Kreislauf des Entstehens und Vergehens unterworfen sind. Nach einer anderen Lehrrede besitzen alle verursachten Daseinsfaktoren 3 Merkmale. Sie sind vergänglich, dem Leiden unterworfen und nicht das Selbst. Die Übersetzung von Anatman, Anatta, ist sehr zwiespältig. Von vielen wurde sie früher einfach als ohne Selbst, frei von Selbst wiedergegeben und es wurde deshalb gesagt, dass der Buddhismus also nihilistisch sei und kein Selbst anerkennt. Das, es gibt aber nach dieser Übersetzung, wie sie heute eigentlich von den meisten Buddhismuskundlern also wiedergegeben wird, wird es genauer differenziert und die Dinge, die Persönlichkeit sind nicht das Selbst. Das müssen wir festhalten, weil diese Theorie eben auch im Folgenden dann wichtig wird. Also sie sind Anatta kann in Deutsch, also kann in Übersetzung sowohl bedeuten ohne Selbst als auch nicht das Selbst. Und ich habe mich für die zweite Übersetzung entschieden. Also sie sind nicht das Selbst. Der zweiten heiligen Wahrheit, der Ursprung des Leidens ist Begehren, liegt folgende Erkenntnis zugrunde. Die irdische Persönlichkeit ist in Wahrheit eine Verbindung aus 5 Daseinsgruppen, aus Körperlichkeit, Empfindung, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein. Sie sind die Konstituenten dieser Existenz und sind wie alle verursachten Daseinsfaktoren vergänglich, dem Leiden unterworfen und nicht das Selbst. Für die Verstrickung in den Geburtenkreislauf ist besonders verhängnisvoll, dass man aus Unwissenheit und Verblendung die irdische Persönlichkeit für ein Selbst, ein Ich hält und eine unvergängliche Seele annimmt. Die falsche Vorstellung von einem Ich führt zum Anklammern an die Persönlichkeit und zum Begehren nach Dasein. Zusammen mit dem Begehren nach Lust, das heißt der Begierde nach Sinnesfreuden, und dem Begehren nach Vernichtung, das heißt dem Versuch, dem Geburtenkreislauf etwa durch Selbstmord zu entfliehen, ist das Begehren nach Dasein die wichtigste Ursache für das ständige Wiedergeborenwerden. Die Daseinsgruppen treten aber nicht zufällig auf, sondern ihr Entstehen und Vergehen unterliegt dem Gesetz der Entstehung in Abhängigkeit, indem das Leiden des Daseins auf eine 12-gliedrige Kette von Ursachen und Wirkungen zurückgeführt wird, die 3 Existenzen umfasst. Wir finden die Darstellung dieser 12 Glieder am äußeren Rand. Hier beginnt es, hier ist das Unwissen und es geht so rum weiter bis zum Alter. In Abhängigkeit von ersten Unwissenheit über die 4 heiligen Wahrheiten entstehen die karmawirksamen Kräfte. Zweitens, das heißt die auf Sinnesobjekte und die irdische Persönlichkeit gerichteten Willensregungen, die zur Wiedergeburt führen. In abhängig davon geht drittens das Bewusstsein als Träger der Wiedergeburt in einen neuen Mutterschoß ein. Abhängig davon entwickeln sich viertens Name und Form, das heißt die psychischen Faktoren und Körper. Abhängig davon fünftens der 6-fache Sinnesbereich, das heißt die 5 Sinnesorgane und das Denken des neuen Wesens. Wenn dieses Wesens geboren wird, entsteht daraus sechstens die Berührung der Sinnesorgane mit den Sinnesobjekten, was wiederum siebtens zur Empfindung führt, wodurch dann achtens das Begehren nach den Sinnesgenüssen und nach dem Dasein entsteht. Dieses führt nach dem Tod zu erneutem Ergreifen einer Existenzform und dadurch zu 10. Werden, 11. Geburt und 12. Alter und Tod. Dieser Kreislauf der Existenzen wird von den Wesen so lange durchlaufen, bis sie ihm durch die erlösende Erkenntnis und die Vernichtung des Begehrens ein Ende bereiten. Die 3. heilige Wahrheit ist die Erkenntnis, dass es eine Aufhebung des Leidens gibt, das Nirvana. Wie oben schon erwähnt, ist das Nirvana als Zerstörung der Wurzeln des unheilsamen und allen Begehrens, als Vergehen der 5 Daseinsgruppen und somit als Ende des Geburtenkreislaufes, als Ende allen Leidens charakterisiert. Die 4. heilige Wahrheit ist der vom Buddha gewiesene edle 8-gliedrige Pfad, der zur Aufhebung des Leidens führt. Die 8 Glieder beziehen sich auf 3 Bereiche, auf die rechte Sittlichkeit, die richtige Art der Sammlung und die rechte Einsicht, die in die Erkenntnis der 4 heiligen Wahrheiten, in der klaren Einsicht über die Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und das Freisein von selbst gipfelt und zum Nirvana führt. Damit ist der Geburtenkreislauf überwunden und der so Erlöste kommt zu der Erkenntnis, Zitat, vernichtet ist die Geburt, vollendet der heilige Wandel, erfüllt die Pflicht, keine Rückkehr gibt es mehr in diese Welt. Zitat Ende. Die Lehre von der Tatvergeltung ist eine alte indische Vorstellung, die von den Buddhisten übernommen wurde. Der Buddha bezeichnet sich selbst in einer Lehrrede als einen Verfechter der Tatvergeltung, Verfechter der Lehre von der Wirkung einer Tat und als Verfechter der eigenen Willenskraft. Die Lehre von der Tatvergeltung ist in der vedischen und epischen Tradition eng mit der Annahme einer ewigen Seele verknüpft. Die Buddhisten, die sich die Persönlichkeit als aus den 5 Daseinsgruppen zusammengesetzt, vergänglich und als nicht das Selbst vorstellen, versuchen auf unterschiedliche Weise zu erklären, was an den Wesen, deren Taten auf die künftigen Existenzen ursächlich einwirken, von Wiedergeburt zu Wiedergeburt wandert. In den frühen Lehrtexten ließ der Buddha die Frage nach dem Vorhandensein und dem Wesen der Seele unbeantwortet, da nur, was zur Erlösung, zum Nirvana führt, Gegenstand seiner Lehre war, oder aber es wird gesagt, dass ein Selbst, ein Ich oder eine Seele nicht fassbar ist. Ziel der die Persönlichkeit betreffenden Lehrreden ist die Zerstörung des Irrglaubens, dass die in Wirklichkeit aus den fünf Daseinsgruppen zusammengesetzte Persönlichkeit das Selbst, das Ich oder ein Mein ist. Denn wie oben gezeigt, ist diese falsche Annahme die Ursache des Begehrens, wodurch das Wesen im Geburtenkreislauf festgehalten wird. Das älteste Werk, in dem die Seele ausdrücklich geleugnet wird, ist das aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert stammende Werk Fragen des Menandos, in dem im Dialog zwischen dem griechisch-baktrischen König Menander und dem buddhistischen Lehrer Nagasena Fragen der buddhistischen Lehre erörtert werden, darunter auch das Thema der Wiedergeburt und des Trägers der Wiedergeburt. Die Problematik ist etwa folgende. Wenn das, was als irdische Persönlichkeit erscheint, in Wirklichkeit die fünf Daseinsgruppen sind und diese ununterbrochen entstehen und vergehen, wie kann der unter derartigen Umständen Verantwortlichkeit für Taten und Vergeltung möglich sein? Das Ergebnis der Überlegungen ist, dass letztendlich dieser stete Wechsel von dem oben schon angeführten Gesetz der Entstehung in Abhängigkeit beherrscht wird. Systematisiert wurden die Gedanken über den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Tatvergeltung von Vasubandhu im dritten Kapitel seines oben schon erwähnten Werkes Schatzkammer der Dogmatik. In diesem Kapitel wird der Aufbau der Welt behandelt und im Zusammenhang damit auch das Schicksal der Lebewesen im Geburtenkreislauf beschrieben. Dabei wird die Frage gestellt, was eigentlich im Geburtenkreislauf wandelt. Zunächst wird die Frage nach einem Selbst verneint. Es gibt nur die Daseinsgruppen. Sie gehen durch Werke und Laster beeinflusst durch den Strom des Zwischendaseins in den Mutterschoß ein. Wie bei einem Licht, obwohl es jeden Augenblick vergeht, der Strom der Augenblicke imstande ist, sich an einen anderen Ort zu begeben, ebenso verhält es sich mit den Gruppen. Daher ist es kein Fehler, wenn man von Wandern spricht. Es ist also erwiesen, dass, obwohl es kein Selbst gibt, der Strom der Gruppen unter dem Einfluss der Laster und Werke in den Mutterschoß eingeht. Zitat Ende. Aufgrund des Gesetzes der Entstehung in Abhängigkeit gehen die Daseinsgruppen in einem ununterbrochenen Strom bis zur Erlösung von einem Dasein ins andere über. In der nördlichen buddhistischen Schule der Savastivadin, deren Dogmatik Vasubandhu in seinem Werk darstellte, wurde die Existenz einer Seele am entschiedensten geleugnet. Nach ihrer Lehre ist ein Zwischenwesen der Träger des karmischen Prozesses zwischen dem Dasein nach dem Tode bis zum Augenblick der Wiedergeburt. Im schärfsten Gegensatz zu den Savastivadin steht die südliche Schule der Vatsiputriya Samhitiya, die die Existenz einer Person, Putkala, behaupten. Was diese Person angeht, so ist sie weder mit den Persönlichkeit bildenden fünf Daseinsgruppen identisch, noch etwas von ihnen Verschiedenes oder Getrenntes. Sie wird als undefinierbar Avachya bezeichnet. Weil die Person nicht mit den Daseinsgruppen identisch ist, ist sie nicht wie diese vergänglich. Da sie aber auch nicht getrennt von den Daseinsgruppen ist, ist sie wie diese veränderlich. Sie ist weder ewig noch nicht ewig. Diese Person ist das Substrat, das im Geburtenkreislauf von einer Existenz in die andere wandert. Dies sind zwei verschiedene Lösungen, wie die Buddhisten des kleinen Fahrzeugs die Wechselwirkungen zwischen vergänglicher Persönlichkeit und Tatvergeltung im Geburtenkreislauf zu erklären versuchten. Im großen Fahrzeug setzte sich der Glaube an ein höchstes Sein durch, das als das einzig Wahre angesehen wurde und dessen Verkörperung der Buddha ist. Die Erscheinungswelt wurde daneben als nichtig, irreal und bloßer Schein angesehen. So stehen Fragen nach dem höchsten Sein und nach der Realität der Außenwelt im Mittelpunkt der philosophischen Überlegungen. Um die Beschaffenheit der Erscheinungswelt kümmerte man sich fortan wenig. Hier wurden die Anschauungen des kleinen Fahrzeugs, vor allem in der von Vasubandhu in seinen Werken systematisierten Form, unverändert übernommen. Danke.